Guten Morgen, schön, dass ihr da seid. Absolut gut, ich hätte euch noch ein bisschen zuhören können und dann hätten wir wieder heim können. Also wenn ihr mit Lobpreis dran seid, habe ich noch nie Zweifel gehabt, dass das nichts wird. Wer von euch hat heute Morgen schon Zweifel gehabt oder hat gesagt, ich glaube nur, was ich sehe? Wenn ich sage, heute ist schönes Wetter draußen, die Sonne scheint, hat wahrscheinlich keiner von euch Zweifel, dass das nicht stimmt, oder? Nee, oder? Hat jemand Zweifel, dass das nicht stimmt? Oder ist jemand da, der sagt, ich glaube das nicht, ich glaube es nur, wenn ich es sehe? Aber ich glaube, ihr seht alle, dass die Sonne scheint. Manchmal haben wir ja Zweifel, wenn uns jemand was erzählt oder sagt, wo wir sagen, dann gucken wir vielleicht so wie die zwei und sagen, da habe ich so meine Zweifel, ob das alles stimmt. Und der Nächste sagt, nee, das glaube ich erst, wenn ich sehe. Dass die Sonne scheint, das glaubt ihr mir alle. Wenn ich jetzt aber sage, ach, ich habe noch einen Weihnachtsmann dabei von Weihnachten, und weil ich noch ein paar Kilo abnehmen will, will ich den ja nicht essen. Darfst du mir das glauben, Hans? Ja? Prima. Wird mir das noch jemand glauben? Sonst niemand, oder? Hans, du bist wirklich der Einzige, der das glaubt, dass ich einen Weihnachtsmann dabei habe. Und weil du das glaubst, kriegst du den geschenkt. Weil, und wer das nicht glaubt, die Weihnachtsmänner, die ihr vielleicht nicht gegessen habt oder nicht gekauft habt und wieder zurückgegangen sind, sind teilweise Osterhase geworden. Und wenn ihr auf das Haltbarkeitsdatum schaut von der Osterhase, sind die genauso lang haltbar wie die Weihnachtsmänner. Ja, das ist also der eingeschmolzene Schokolade von den Weihnachtsmännern, der wird dann zu Osterhase. Luft. Seht ihr nicht, aber ihr wisst alle, dass die da ist, oder? Dass es die gibt. Ohne Luft könntet ihr nicht atmen. Wäre keiner von uns am Leben. Wer von euch hat heute Morgen gedankt, dass er Luft hat zum Atmen? Hat überhaupt jemand schon mal dafür gedankt? Wahrscheinlich noch nie, oder? Das ist selbstverständlich. Der Strom, den sieht man nicht. Aber er ist da und er hat seine Auswirkungen. Ja, ihr seht es hier, ohne Strom, wir hören nichts an der Wand vorne, wird kein Licht geben und so vieles andere. Der Moritz kennt sich da am besten aus wahrscheinlich. Ja, oder der Martin. Und wer schon mal irgendwie an ein blankes Kabel gefasst hat oder so, der ist ganz sicher, dass es Strom gibt. Und genauso der Wind, man sieht ihn nicht, aber man spürt seine Auswirkungen. Wenn es stürmt oder ein Wind geht, wenn es was fortweht oder wenn mal so ein kleiner Wirbelsturm kommt, dann sehen wir diese Auswirkungen. Luft, Strom, Wind und sogar die Liebe, die sehen wir ja auch nicht, oder? Aber man spürt sie. Und ihr zwei dahinter, ihr spürt sie vielleicht ganz besonders jetzt, weil ihr erst letzte Woche Hochzeit gehabt habt. Herzlichen Glückwunsch auch noch dazu. Ihr seid wahrscheinlich auch mit verantwortlich gewesen, dass es letzten Sonntag hier so leer war. Das hat Auswirkungen gehabt. Es gibt viele Dinge, die wir mit unseren Augen nicht sehen können, aber die irgendwelche Auswirkungen haben. Ich denke, dieses Lied kennt ihr alle von Matthias Claudius. Ein Vers da draus. Seht ihr den Mond dort stehen, er ist nur halb zu sehen und ist doch rund und schön, so sind wohl manche Sachen, die wir getrost belachen, weil unsere Augen sie nicht sehen. Ja, der Mond, man sieht hier nur ein Stückle, aber er ist immer ganz. Aber wir sehen manchmal nur so ein Stück, manchmal halb, manchmal ganz. Und so ist bei vielen Sachen, wo wir nicht richtig verstehen, die belachen wir. Warum? Weil wir nur einen Teil davon sehen oder wahrnehmen. Das mit dem Weihnachtsmann, Hans, hast du mir ja geglaubt, die anderen nicht. Da bin ich enttäuscht. Nee. Ich habe noch was dabei. Ich habe hier ein paar Schnüre dabei, in unterschiedlicher Länge. Könnt ihr sehen, ja? Die sind alle unterschiedlich lang. Wenn ich jetzt sage, ich kann aus den drei unterschiedlichen Schnüre drei gleich lange machen. Glaubst du mir das auch noch, Hans?
Selbstverständlich.
Dein Vertrauen ist ja grenzenlos, oder?
Ich kenne dich schon lange, dass du ein ehrlicher Mensch bist.
Ja, ehrlich, aber ob ich das trotzdem machen kann, ist außer Hans noch jemand da, der das glaubt, dass ich das machen kann? Ja, sind noch ein paar Einzelne da. Also gut. Alle gleich lang, oder? Nee? Aber da oben, oder? Nee? Nicht? Hopsa. Na, fast gleich lang, oder? Also man sieht, dass auf jeden Fall ziemlich gleich lang sind, oder? Also hier, ja, der Beweis, sind alle gleich lang. Glaubst du nicht, Verena? Ha? Glaubst du nicht? Guck mal, ob sie immer noch gleich lang sind. Stell die mal hin dazu und heb's hoch. Und danke, Hans, für dein Vertrauen. Es gibt Dinge, die wir mit unseren Augen wahrnehmen und sehen können und glauben. Und es gibt Dinge, die können wir wahrnehmen und glauben es trotzdem nicht. Genauso ist es mit Gott. Gott ist für unsere Augen nicht sichtbar. Aber trotzdem ist er da, ist um uns herum. Er ist hier mitten unter uns jetzt, genauso wie die Luft. Und oft ist doch so, wir glauben und trotzdem sind wir immer wieder am Zweifeln. Wir glauben und trotzdem sind wir darauf angewiesen, dass Gott uns eigentlich immer wieder die Augen öffnet und uns neu den Glauben schenkt. Wir kommen von Ostern her, Ostern liegt 2 Wochen zurück und in den 4 Evangelien wird die Auferstehung Jesu behandelt. Und jedes Evangelium berichtet so ein bisschen anders. Jeder von denen, ob das Lukas oder Markus oder Johannes ist oder Matthäus, legt den Schwerpunkt ein bisschen anders. Oder denen erscheint was anderes wichtig, wird uns genauso gehen, denke ich. Wenn wir was erleben und jeder berichtet davon, wird jeder manches ein bisschen anders sehen. Und manches erscheint dem einen wichtiger als dem anderen. Wir wollen mal den Lukas, was der Lukas berichtet, lesen. Ich lese euch den Text einmal vor. Und zwar wollen wir im Speziellen jetzt mal die Emmausjünger betrachten und den Thomas. Und siehe, 2 von ihnen gingen an demselben Tage in ein Dorf, das war von Jerusalem etwa 60 Stadien entfernt. 60 Stadien sind circa 11 Kilometer. Also von hier bis kurz vor der Autobahn oder Autobahnauffahrt, wenn ihr euch jetzt zu Fuß auf den Weg macht. Die waren unterwegs nach Emmaus und sie redeten miteinander von allen diesen Geschichten. Und es geschah, als sie so redeten und einander fragten, da nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. Aber ihre Augen wurden gehalten, dass sie ihn nicht erkannten. Er sprach aber zu ihnen, was sind das für Dinge, die ihr miteinander verhandelt unterwegs? Da blieben sie traurig stehen. Und der eine mit Namen Kleophas antwortete und sprach zu ihm, bist du der Einzige unter den Fremden in Jerusalem, der nicht weiß, was in diesen Tagen dort geschehen ist? Und er sprach zu ihnen, was denn? Sie aber sprachen zu ihm, das mit Jesus von Nazareth, der ein Prophet war, mächtig in Tat und Wort vor Gott und allem Volk, wie ihn unsere hohen Priester und Oberen zur Todesstrafe überantwortet und gekreuzigt haben. Wir aber hofften, er sei es, der Israel erlösen werde, und über das alles ist heute der dritte Tag, dass dies geschehen ist. Auch haben uns erschreckt einige Frauen aus unserer Mitte, die sind früh bei dem Grab gewesen, haben seinen Leib nicht gefunden, kommen und sagen, sie haben eine Erscheinung von Engeln gesehen, die sagen, er lebe. Und einige von denen, die mit uns waren, gingen hin zum Grab und fanden so, wie die Frauen sagten, aber ihn sahen sie nicht. Und er sprach zu ihnen, O ihr Toren, zu trägen Herzens, all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben. Musste nicht der Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in allen Schriften von ihm gesagt war. Und sie kamen nahe an das Dorf, wo sie hingingen, und er stellte sich, als wollte er weitergehen. Und sie nötigten ihn und sprachen, bleibe bei uns, denn es will Abend werden, und der Tag hat sich geneigt. Und er ging hinein, bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, dankte, brach's und gab's ihnen. Da wurden ihre Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Und er verschwand vor ihnen. Und sie sprachen untereinander, brannte nicht unser Herz in uns, da er mit uns redete auf dem Wege und uns die Schrift öffnete? Und sie standen auf zu derselben Stunde, kehrten zurück nach Jerusalem und fanden die Elf versammelt und die bei ihnen waren. Die sprachen, der Herr ist wahrhaftig auferstanden und dem Simon erschienen. Und sie erzählten ihnen, was auf dem Wege geschehen war und wie er von ihnen erkannt wurde, da er das Brot brach. Als sie aber davon redeten, trat er selbst mitten unter sie und sprach zu ihnen, Friede sei mit euch. Sie erschraken aber und fürchteten sich und meinten, sie sähen einen Geist. Und er sprach zu ihnen, was seid ihr so erschrocken und warum kommen solche Gedanken in euer Herz? Seht meine Hände und meine Füße, ich bin's selber. Fasst mich an und seht, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen, wie ihr seht, dass ich sie habe. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen seine Hände und Füße. Und da sie es aber noch nicht glauben konnten vor Freude und sich verwunderten, sprach er zu ihnen, habt ihr hier etwas zu essen? Und sie legten ihm ein Stück gebratenen Fisch vor und er nahm's und aß vor ihnen. Das ist der Bericht vom Lukas. Im Johannes, der berichtet dann noch von dem Thomas. Und der Thomas, der war zu der Zeit, als Jesus da den Jünger erschienen ist, nicht anwesend. Und die haben sie dann dem Thomas weitererzählt und er hat es nicht geglaubt. Und ich lese euch jetzt mal noch das vor, was Johannes da schreibt. Thomas aber, einer der Zwölf, der Zwilling genannt wird, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm, wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen, wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und lege meinen Finger in die Nägelmale und lege meine Hand in eine Seide, kann ich's nicht glauben. Und nach 8 Tagen waren seine Jünger abermals drinnen und Thomas war bei ihnen. Kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, tritt mitten unter sie und spricht, Friede sei mit euch. Danach spricht er zu Thomas, reiche deinen Finger her und sieh meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm, mein Herr und mein Gott. Spricht Jesus zu ihm, weil du mich gesehen hast, darum glaubst du, selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Die Emmausjünger sind unterwegs und sie machen sich auf den Heimweg, auf den Weg nach Emmaus. Sie sind traurig, sie sind enttäuscht, vielleicht frustriert, vielleicht sogar wütend, weil sie gedacht haben, Jesus ist der, der sie befreit, der sie errettet. Und jetzt wurde Jesus ans Kreuz geschlagen. All ihre Hoffnung ist dahin. Und die zwei, die sind so in ihr Gespräch vertieft, dass sie gar nicht merken oder erst gar nicht merken, wie dann noch sie einer auf einmal mit ihnen mitgeht. Und sie erkennen nicht einmal, dass das Jesus ist. Wenn man das so liest, dann muss man eigentlich denken, wieso haben die Jesus nicht erkannt? Die waren doch lange Zeit mit ihm zusammen oder kennen ihn zumindest. Und jetzt laufen sie dahin und dann erzählen sie ihm noch, bist du der Einzige, der es nicht blickt, der nicht mitkriegt hat, was in Jerusalem passiert ist? Und sie erkennen ihn nicht erst, als er bei ihnen am Tisch sitzt und das Brot bricht und dankt dafür und ihnen das gibt. Dann fällt es ihnen praktisch wie Schuppe von den Augen und sie erkennen Jesus und im selben Augenblick ist Jesus ihren Augen wieder entschwunden. Wenn wir das so lesen, dann hat vielleicht mancher auch so seine Zweifel. Kann das wirklich sein? War das so? Ja. Warum erkennen sie Jesus erst nicht und dann erkennen sie ihn? Und dann, als sie ihn erkennen, ist er plötzlich weg. Aber die waren dann so erfüllt. Sie sagen ja, brannte nicht unser Herz unterwegs, als wir mit dem gesprochen haben. Da kam wieder Freude in ihr Herz. Und es entbrannte, es kam Freude in ihr Herz. Und sie haben sich wieder aufgemacht, den Weg zurück nach Jerusalem. Also diese 11 Kilometer wieder, ja, wie wenn die Verena dann nach Österreich fährt und fährt dann Wester nach auf die Autobahn und kehrt wieder um oder geht zu Fuß und läuft wieder zurück. Also so eine Entfernung, 11 Kilometer, ist ja schon eine Strecke. Und es war ja schon Abend und trotzdem sind sie wieder voll Freude zurückgegangen. Und ich kann mir vorstellen, dass die wahrscheinlich zurück zu mindestens doppelt so schnell waren. Vor lauter Freude, den anderen Jünger das zu berichten, dass sie Jesus gesehen haben. Und als sie dort ankommen bei den Jüngern, erzählen die Jünger, dass Jesus auch dem Petrus erschienen ist. Und dann erzählen die zwei, was sie erlebt haben mit Jesus. Und wie sie das so erzählen, auf einmal steht Jesus mitten unter ihnen. Jesus, er ist auf einmal bei ihnen, anders als vorher, aber doch absolut real. Und man könnte sagen, er schenkt ihnen ihren müden Herzen Ruhe und ihre gequälte Seele Friede. Sie erfahren, er ist da, indem er sie begrüßt mit Friede sei mit euch. Und die Jünger sehen Jesus mit seinen Wunden. Er zeigt ihnen seine von Nägel durchbohrte Hände und seine von der Lanze durchstoßene Seite. Und obwohl sie es nicht ungeschehen machen können, dass Jesus irdisch tot ist, freuen sie sich, ihn zu sehen. Und sein Leben ist nach dem Fleisch, so wie das Paulus später sagt, wirklich beendet. Und jetzt ist es eigentlich Zeit, sich dem zu stellen. Sie hatten nicht wirklich Abschied genommen von Jesus. Sie sind eigentlich Hals über Kopf nach der Kreuzigung weggegangen. Haben sich versteckt, haben sich eingeschlossen. Feige sind sie weggelaufen, haben Jesus am Kreuz im Stich gelassen. Und hier waren sie jetzt zurückgeblieben mit ihrer Angst, mit ihrer Trauer, mit ihrer Schuld. Und Jesus weiß das alles und spricht ihnen trotzdem seinen Frieden zu. Abermals spricht er zu ihnen, Friede sei mit euch. Und wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Der Johannes, der erzählt jetzt hier nicht irgendwas oder was mal passiert ist und längst vorbei ist, sondern der Johannes ist, denke ich, überzeugt davon, so wie Jesus damals den Jünger begegnet ist, will er auch uns heute begegnen. Allen, die für ihn offen sind, für jeden von uns. In Trauer tröstet er uns, in Angst gibt er uns Mut, unsere Schuld vergibt er und Ratlose will er Orientierung geben. Ich muss ein bisschen kürzen. Der Thomas aber, der Zwilling genannt wird, einer von den 12, der war nicht bei ihnen, heißt es im Johannes. Und die anderen haben ihm erzählt, Jesus war da, wir haben ihn gesehen. Und Thomas wird ja der Zweifler genannt. Wenn man aber die Texte so liest und sich das genau überlegt, dann komme ich zu dem Schluss, der Thomas war eigentlich auch nicht mehr ein Zweifler als die anderen. Ich glaube, dass die anderen genauso gezweifelt hätten. Aber der Thomas wurde halt jetzt von dem Johannes vielleicht besonders als Zweifler gesehen. Ich glaube nur, was ich sehe, sagt er. Er hat es ja nicht miterlebt. Er war ja nicht dabei, als Jesus den Jüngern erschienen ist. Und er hat diese, ja, nicht mitgefühlt, nicht gesehen, diese Verwandlung nicht mitgemacht. Ihr könnt mir viel erzählen, aber ich glaube es erst, wenn ich es selber sehe. Vielleicht ist der Thomas auch verzweifelter und verschlossener gewesen als die anderen. Vielleicht hat er es deswegen nicht ausgehalten bei den anderen und war weg. Vielleicht fällt es ihm zu schwer, für Neues offen zu sein, für den Glaube an Auferstehung, an neues Leben nach dem Tod. Dann, nach 8 Tagen, geschieht wieder was. Die Jünger sind wieder zusammen und die Jünger erleben das Gleiche nochmal. Jesus steht plötzlich, trotz verschlossener Türe, wieder mitten unter ihnen. Warum ist Jesus jetzt noch ein zweites Mal gekommen? Ist er vielleicht extra deswegen noch einmal gekommen, weil der Thomas diesmal dabei war, um dem Thomas zu zeigen, dass das wirklich wahr ist? Steht nicht im Text. Vielleicht war es so, vielleicht kam er deswegen extra nochmal, um dem Thomas seine Zweifel zu nehmen. Und jetzt wendet er sich direkt dem Thomas zu und gibt ihm sozusagen eine Sondererlaubnis. Er sagt: Thomas, du glaubst nur, was du siehst? Dann komm her, berühr mich, fass mich an. Du darfst mich hautnah spüren. Du darfst spüren, dass ich es bin. Du darfst mich anfassen. Die Stelle, wo die Nägel seine Hände durchbohrt haben, soll Thomas mit dem Finger berühren. Und mit seiner Hand, die kann er in seine Seidewunde stecken oder legen. Boah, wenn man sich das so vorstellt, könnt mir vorstellen, der Thomas ist wahrscheinlich erschrocken, als Jesus da steht und plötzlich sagt: Komm her, Verena, berühr mich, fühl mich, dass ich's bin. Du zweifelst, du hast ja gezweifelt, dass ich die Schnüre gleich lang machen kann. Ja? Wie hättest du reagiert? Wie hättet ihr reagiert, wenn Jesus sagt: Komm her, fass mich an, berühr mich? Ich denke, der Thomas war bestimmt erstaunt. Und jetzt könnt ihr Jesus berühren. Er könnte ihn medizinisch untersuchen, vielleicht sogar, ja, fühlen, bist du es, Jesus? Aber der Thomas, dem geht es jetzt wahrscheinlich genauso wie den 2 Emmausjüngern, als sie mit Jesus am Tisch saßen. Denen fiel es wie Schuppen von den Augen. Und so ähnlich ist es wahrscheinlich dem Thomas auch gegangen hier. Dem Thomas wurde die Augen geöffnet. Er hat Jesus gesehen. Und dann, was sagt er? Thomas antwortete und sprach zu ihm: Mein Herr und Gott. Da war es ihm ganz klar, ganz deutlich: Jesus, mein Herr und mein Gott. Die Erlaubnis, nenne ich es mal, zum Zweifeln, verwandelt sein Zweifel und dreht ihn um. Aus dem Zweifler ist ein Glaubender geworden. In dem Menschen, der ans Kreuz genagelt und durchbohrt war, erkennt Thomas Gott. Als er die Erlaubnis bekam, Jesus anzufassen, da fühlt er die Qual seines gekreuzigten Leibes und seiner erniedrigten Seele. Er spürt, wie sehr Jesus die Menschen geliebt hat, auch ihn, den Zweifler. Und nie zuvor hat sich Thomas seinem Herrn so nahe gefühlt. Er begreift, im gequälten Jesus offenbart sich die Liebe Gottes selbst. Zweifeln und Glaube, soweit scheint es, gar nicht voneinander entfernt zu sein. Gerade beim Thomas. Der Mann mit der größten Zweifel ist eigentlich der erste Mensch in der Bibel, der Jesus als Gott anbetet. Niemand von uns sollte sich aus der Gemeinde ausgeschlossen fühlen, nur weil er irgendwelche Zweifel hat oder weil er manches nicht so verstehen kann. Jesus hat zwar zu dem Thomas gesagt: Weil du mich gesehen hast, darum glaubst du. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Hätte der Thomas also doch nicht zweifeln dürfen? Ist er doch kein so Gläubiger? Darf nach der Erfahrung des Thomas niemand mehr zweifeln, weil Jesus ja den Glaube ohne Sehe selig preist hier? Aber ich glaube, das würde den Sinn der Geschichte mit dem Thomas auf den Kopf stellen. In gewisser Weise gehört Glaube und Sehe zusammen und in anderer Weise schließt sich's wieder aus. Jedes Glaube ist ein Glaube ohne Sehe, weil man das, was man glaubt, einem Außenstehenden nicht beweisen kann. Thomas, er hat keinen medizinischen Beweis geführt, dass die Auferstehung Jesu wahr ist. Er hat eine persönliche Erfahrung mit Jesus gemacht. Er hat die Erlaubnis gespürt, dass er zweifeln durfte. Und Jesus hat ihn so angenommen, wie er war. Vielleicht deswegen ganz besonders. Und der hat erkannt, wie Jesus wirklich war. Dieser verwundete, geschundete Mensch ist zugleich Gott. Darf man nicht zweifeln und Frage stellen, wenn man nicht alles glaubt, was andere sagen oder was einem gesagt wird? Darf man nicht zweifeln von dem, was uns von der Politik alles gesagt wird? Wer nicht Zweifel hat, wer nicht gleicher Meinung ist, der bekommt oft ganz schnell Gegenwind, wird angegriffen. Auch im persönlichen Leben wird jedem von uns so gehen, werden wir immer wieder Zweifel haben, werden wir angegriffen, bekommen Gegenwind. Und es gibt Dinge, die wir anzweifeln, die wir nicht verstehen. Sei es bei Krankheit oder bei Tod, wenn jemand seinen Arbeitsplatz verliert, arbeitslos wird, wenn das Geld knapp wird, die Rate, die Miete, der Unterhalt für die Kinder oder andere Dinge nicht mehr bezahlt werden können, wenn die Sorge über den Kopf wachsen. Wird sich unsere wirtschaftliche Lage wieder verbessern oder noch schlechter werden? Wie wird es weitergehen? Die Kriege in der Ukraine, Israel, dieses ganze Leid, dieses ganze Elend, die ganze Not, die ganze Zerstörung. Wer soll das wieder aufbauen? Wer soll das alles bezahlen? Das sind alles Fragen, die uns kommen, wo wir Zweifel haben, wo wir nicht wissen, wie wird es, wie geht es weiter. Und so gibt es Dinge in unserem Leben, die uns manchmal fast verzweifeln lassen. Dinge, wo wir vielleicht schon lange drüber beten, aber keine Klarheit bekommen, keine Antwort bekommen. Wahrscheinlich kennt ihr solche Situationen. Wir erwarten von Gott Hilfe und hören seine Rede nicht, seine Antwort nicht. Warum lässt er uns so lange im Unklaren? Warum redet er nicht zu uns? Und es kommen Zweifel auf. Zweifel, die uns umtreiben, die uns fast verrückt machen. Und manchmal geht es uns wie den Emmaus-Jünger. Sie haben Jesus nicht erkannt, obwohl er mit ihnen unterwegs war. Ihre Augen waren gehalten, verschlossen, sodass sie ihn nicht erkannten. Erst beim gemeinsame Essen, beim Brotbrechen, haben sie ihn erkannt. Und da brannte ihr Herz vor Freude. Und wir sind manchmal mit unseren Problemen und Sorgen so gefangen, dass wir nimmer sehen, was um uns herum passiert oder geschieht. Und dass wir Jesus oder Gott vielleicht auch nimmer wahrnehmen. Dass wir so in unsere Sorge gefangen sind, dass wir vor lauter Sorge vergessen zu beten oder Hilfe zu suchen bei Gott. Und plötzlich öffnet uns Gott die Augen, nimmt uns den Schleier von den Augen, den Nebel vom Gesicht weg und wir können wieder klar sehen. Sei nicht ungläubig, sondern gläubig, hat Jesus zum Thomas gesagt. Jesus nimmt Zweifler ernst und lockt sie aus der Reserve. Er nimmt auch dich ernst mit deinen Zweifeln, mit deiner Frage, die du hast. Und jeder von uns darf zweifeln. Man darf zweifeln, aber mit deinen Zweifeln und deinen Problemen komm zu Jesus. Nicht irgendwo anders hin oder vergrab dich vor lauter Sorge und Gräme irgendwo, sondern komm mit deinen Sorgen, mit deinen Zweifeln zu Jesus. Jesus schickt dich nicht weg. Er wartet darauf, dass du kommst. Und er geht dir auch ein Stück entgegen, so wie er auch dem Thomas entgegengegangen ist, wo er denke, oder für mich sieht es so aus, als wäre das zweite Mal extra gekommen, nur für den Thomas, dass der Thomas wieder zurückfindet. Jesus schickt dich nicht weg und er verurteilt dich auch nicht, weil du Zweifel hast. Er wartet auf dich, dass du zu ihm kommst mit deinen Zweifeln. Und wenn du manchmal zweifelst, dann mach's einfach wie Thomas. Steh zum Zweifel, lies die Bibel, rede mit Jesus, frag nach bei ihm, lass nicht locker, auch wenn er nicht gleich antwortet. Bleib standhaft und Jesus wird zu dir reden. Mach's wie Thomas, komm zu Jesus und dann öffnet er dir die Augen. Und dann kannst auch du sagen, mein Herr und Gott. Ich wünsche euch das mit euren Zweifeln, mit euren Sorgen und Problemen. Geht zu Jesus. Er ist der, der am besten helfen kann. Und er wartet nur drauf. Unser Herr und Gott. Amen.